Hallo Menschheit, wir machen jetzt Lightning Talks. Das heißt, jeder, der möchte dafür einen Vortrag halten, das Zeitlimit, das ich vollkommen arbiträr gewählt habe, beträgt 2 hoch 9 Sekunden. Das ist hexadezimal und binär eine schöne Zahl, dezimal leider nicht. Naja, kann man ja selbst ausrechnen, wie viel das dann so wäre. Für den Anfang habe ich eine Liste mit 2 Meldungen. Als erstes möchte ich gerne Talvi bitten. Ist Talvi nicht? Und ist CH da? Hallo, dann darfst du. Hallo, du meldest dich. Möchtest du? Dann darfst du. Super.
So, danke. So, funktioniert das so? Muss ich irgendwas drucken? Muss ich irgendwas halten? Einfach nur direkt reinsprechen. Okay. Ich habe offensichtlich keinen Videoanschluss oder irgendwas, also mache ich das einfach kurz und knapp. Vorhin kam die Frage, was mache ich? Ich sagte IT-Security, quasi ein bisschen von alles. Und dann kam direkt die konkrete Frage, wie könnte man für kein Geld und wenig Hardware entweder sich daheim oder eine kleine Firma halbwegs gut absichern? Und ich sagte, das kann man eigentlich in 5 Minuten rüberbringen. Man braucht 3 Sachen. Man braucht die Event-Logs, man braucht die Netzwerkdaten. Und wenn man wirklich krass drauf ist, dann braucht man irgendeinen Agent, um zu sehen, was für Programme an den Systemen laufen. Dieses kurz und einfache 3-Schicht-Modell bedeutet, man weiß, was auf alle Systeme läuft, man weiß, was alle Systeme melden, was funktioniert nicht, und man hat einen absoluten Überblick über alles, was im Netz funktioniert. Habt ihr schon mal mit NetFlow-Data gearbeitet? Wisst ihr alle, was das ist? Hand hoch, bitte. Dann weiß ich ungefähr, wie ich das sage. Okay. NetFlow-Daten ist kurz und einfach die Metadaten über eine Netzwerkverbindung. Das bedeutet beispielsweise, ich habe einen Datensatz, IP-Adresse 192.168.1.1, hat eine Verbindung aufgebaut zu 192.168.1.2 über Port 21 und die Verbindung bestand 2 Stunden und dabei wurden 2 Gigabytes geliefert. Einen einzigen Datensatz super komprimiert und das bedeutet, irgendjemand hat höchstwahrscheinlich über FTP unverschlüsselt an einem System, den ich kenne, 2 Gigabytes an Daten transferiert. Und aus diesen kurzen, einfachen Datenmerkmale, die sogenannten Metadaten, kann man einen Überblick kriegen. Beispielsweise reden meine Systeme mit irgendwas, was ich nicht haben möchte. Bauen die verschlüsselte Kommunikationen mit anderen Ländern auf? Bauen sie Rückkanäle auf? Man kann das so weit betreiben, sodass man sagen könnte, beispielsweise, man hat ein kleines Unternehmen und plötzlich fängt ein Computer an, sofort Verbindungen aufzubauen, die jedes System, zu jedem System, den es finden kann. Network Scanning oder vielleicht Ransomware oder vielleicht oder. Und man kann anhand der Ports dann auch nochmal verfeinern. Wenn das Port 139 ist oder 445 oder ähnlich in Windows-Ports, dann weiß man sofort, ja, okay, dann ist das höchstwahrscheinlich ein Ransomware. Und umgekehrt, wenn man weiß beispielsweise, hier kommt was rein, was ich nicht erwarten würde, oder hier werden sehr viele Sachen aufgebaut, die ich nicht erwarten würde, kann man automatisch Alerts generieren. Und die ganzen Tools dafür sind gratis. NTOP-NG wollte ich gleich vorführen. Ihr könnt das wahrscheinlich ein bisschen sehen. Es wird groß genug sein, zumindest als Überblick. Der läuft im Daemon als Hintergrund. Mit einem apt-get-Befehl oder Pacman oder was auch immer nutzt, der läuft dann als Daemon im Hintergrund und generiert anhand von alles, was über die Netzkarte läuft, diese Statistiken und zeichnet die dann auf. Und wenn man möchte, stellt man einen Forwarder irgendwo auf, der die sammelt. Jeder normaler, sagen wir High-End, Middle-End-Router oder Switch kann das auch selber generieren. Und dann hat man einen Überblick über alles, was in dem Netzwerk läuft. Auch Sachen wie beispielsweise versucht gerade ein System von HR mit dem Research and Development Abteilung zu sprechen. Ist ja irgendwie uncool. Würde man mit normales Firewalling und so weiter gar nicht mal merken. Und ist super easy hinzubekommen mit ein bisschen googeln, 0 Euro an Software und ja. Genauso wie mit den SIEM-Lösungen. Mein Kumpel hat dann dazu gesagt, wenn ihr sowas aufbaut, muss nicht sofort mit Splunk arbeiten oder irgendwas anderes. Es gibt auch Greylog und alles anderes, was man nehmen kann, um einfach Logs aus allen verschiedenen Computern zu standardisieren und weiterzugeben. Elasticsearch bietet sowas an mit Elasticsearch, mit Logstash und mit Kibana, einen kompletten Stack an Forwarder, die die Informationen von den Systemen weiternehmen und weitergeben an die Log-Server. Dann Logstash, der das einfuttert, Elastic, der das indiziert und dann Kibana, um das zu visualisieren. Ist auch 100% gratis, egal was für Datenmengen, und ist auch 100% skalierbar. Man kann es daheim nutzen, man kann es in jeder Firma nutzen. Und am Ende, wenn man das weiter betreiben möchte, dann kann man über Bordmittel auch Sachen machen, wie die Prozesse auslesen. In Windows gibt es den Windows Defender, der ist immer dabei. In Linux kann man entweder selber was kurz bauen, der einfach nur die Prozesse auflistet, oder die Standard System Administrationswerkzeuge nehmen und einfach die Informationen leicht dort reinfuttern. Und dann weiß man holistisch, was läuft, was passiert auf dem Netzwerk und kann alle Events korrelieren, von das, was die Systeme wissen, von das, was die nicht wissen, von das, was über das Netzwerk geht und von das, was über die Prozesse geht. Also, wenn irgendjemand mehr davon hören möchte, das war nur ein kurzer Überblick, man kann sowas machen und man kann es absolut gratis machen und man kann das auch in realistisch gesehen eine Woche lernen. Wollte ich nur sagen. Gibt es Fragen dazu?
Vielen Dank. Ich hoffe, das waren weniger als 2 hoch 9 Sekunden. Ich habe nämlich vergessen zu stoppen. Gibt es noch jemanden, der gerne etwas sagen möchte? Ja, bitte sehr.
Jo, okay, also ich bin der CH, manche kennen mich ja schon von meinem vorherigen Vortrag. Ich erzähle euch was, es soll ja Leute geben, habe ich gehört, die kleben sich gerne Sachen aufs Laptop, zum Beispiel sowas hier. Manche sind da sehr minimalistisch, die machen nur einen drauf. Manche, die haben da eine ganze Aufkleberfabrik auf ihrem Laptop. Jetzt gibt es manchmal den Fall, dass man sich vielleicht irgendwas draufkleben will, was man nicht als Aufkleber herbekommt. Und da gibt es ein sehr schönes Gerät und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Und zwar den sogenannten Schneideplotter. Und wir haben sogar einen im Technikcamp da und da können wir auch nachher noch ein bisschen schneiden. Jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Laptop aufklappen. Wie funktioniert so ein Schneideplotter? Im Prinzip sieht das Ding aus wie ein Drucker. Und im Prinzip funktioniert es auch so ähnlich wie ein Drucker, nur anstatt einem Druckkopf hat das Teil ein Messer. Und man kann Grafiken als Vektorgrafik vorbereiten. Vektorgrafiken unterscheiden sich zu Pixelgrafiken insofern, dass sie nicht in Form von einzelnen Punkten, zumindest nicht Bildpunkten, sondern in Form von Vektoren, Linien und Kurven gespeichert werden. Und diese Vektorgrafiken kann man sich am PC vorbereiten. Zum Beispiel hier das Toolbox-Logo, wie auf dem Bildschirm zu sehen, dieses rote Sechseck. Und diese Formen kann dann der Plotter aus einer Folie ausschneiden. Hier mal ein paar Beispiele, die sind jetzt mit neonfarbigen Folien gemacht. Das sind dann Klebefolien, die kann man dann abziehen und kann die vielleicht dann auch irgendwo, ohne dass es kaputt geht, anbringen. Und wenn man da Angst hat, dass das kaputt geht, kann man eine sogenannte Übertragungsfolie über den Aufkleber kleben, damit alles am Stück angebracht wird. Man kennt das vielleicht von den Autos, wenn Autos beschriftet werden. Da hat man ja das Problem, dass man vielleicht mehrere Buchstaben hat, die zusammengehören zu einem Logo. Und die kann man dann praktisch, da macht man so eine Klarsichtfolie dann nachher drüber, zieht es dann ab, dann hat man das an der Klarsichtfolie, dann bringt man die irgendwo auf die Fläche auf, drückt das alles fest, zieht es wieder ab und schon hat man das beklebt. Und das wollte ich euch eigentlich nur mal kurz vorstellen. Das Gerät steht, wie gesagt, drüben im Gartenbaugebäude. Und wer da nachher noch ein bisschen plotten will, heute im Laufe des Abends, der kann einfach mal mich fragen, ob ich da gerade Bock drauf habe. Und dann können wir da noch ein paar Aufkleber machen.
Vielen Dank, das ist super cool. Gibt es noch jemanden, der etwas vortragen möchte? Ich hoffe nämlich schon. Ist Talvi da? Du? Ja, bitte.
So, hallo. Bitte verzeiht mir die spontane Entscheidung, doch noch was vorzutragen hier. Es ist deswegen nicht so perfekt vorbereitet, aber hey, Lightning Talks. Die Idee ist, es gibt bestimmt einige unter euch, die virtuelle Maschinen verwenden. Und da gibt es sowas wie Container inzwischen. Ihr wisst den Unterschied möglicherweise. Virtuelle Maschinen simulieren auch die Hardware mit und haben einen Kernel nochmal innerhalb der virtuellen Maschine. Bei Containern ist das so, man nutzt quasi den Kernel von außen und hat nur die Anwendungen drin. Es ist so ein bisschen wie ein Changeroot und dementsprechend spart das deutlich Performance. Also hat man den Container, kann man deutlich mehr auf derselben Hardware unterbringen an Services für ja, also gleiche Rechenleistung, mehr Output. Deswegen, Container sind super. Hilft erstmal. Willst du jetzt aber, dass es sicher ist? Weil also so ein Container-Daemon, zum Beispiel Docker, läuft meistens als Root. Dann willst du möglicherweise doch die virtuelle Maschine, hast du aber wieder die Nachteile. Jetzt gibt es inzwischen Container-Lösungen, die sind noch etwas experimentell, die sind dann aber tatsächlich nicht mehr als Root laufend. Nur mal so als Idee. Mehr Container, weniger virtuelle Maschinen hilft euch möglicherweise.
Vielen Dank. Noch jemand? Ja! Bitte sehr.
Dankeschön. Ja, anscheinend zeigen wir heute nichts, ne? Generell ist mir aufgefallen, die meisten von euch kennen ja wahrscheinlich auch schon F-Droid. Großartige App, sollte man auf jeden Fall, wenn man Android benutzen möchte, installiert haben. Super Sache. Aber was bei dem F-Droid Recommendation System auf der Hauptseite immer so ein bisschen verloren geht, sind die wirklich guten Apps da drauf. Und deswegen wollte ich mal kurz über NewPipe reden. Das ist der heißeste Scheiß, das ist wirklich großartig. NewPipe, ich glaube, es gibt kaum eine App, die wirklich mehr Lob verdient hat auf F-Droid. Also es gibt andere gute, aber NewPipe, das ist schon richtig gut. Das ist eine App, mit der kann man, also ursprünglich konnte man damit nur YouTube gucken, jetzt kann man mittlerweile auch MediaCCC schauen und auch Soundcloud, also nicht schauen, aber hören. Und das ist ziemlich vielfältig. Das Schöne an NewPipe ist auch, dass man es nur auf F-Droid bekommt. Das kriegt man im normalen Google Play Store gar nicht. Also das ist ein F-Droid-Exclusive aufgrund von verschiedenen rechtlichen Bedenken, die Google sozusagen hat, das da reinzustellen, weil NewPipe nicht die Google API verwendet, um auf YouTube zuzugreifen. Das ist im Hintergrund ein Web-Scraper, der auf die normale Desktop-Webseite von YouTube zugreift und den Videostream Stream rauszieht und unheimlich extra Features hat. Also man kann halt auch die Auflösungen einstellen, wie bei der normalen YouTube-App. Man kann Untertitel anzeigen und das wird alles aus der Webseite rausgesaugt. Also die haben unendlich viel Arbeit da reingesteckt, dass man aus der normalen Desktop-Webseite diese ganzen Features raussaugt, die man normalerweise über die Google API machen würde, nur damit sie nicht die Google API verwenden müssen. Das ist echt großartig. Und deswegen kannst du halt also dich mit NewPipe sozusagen da an dem normalen, unangemeldeten YouTube-Spaß-Vergnügen auf deinem Handy und zusätzlich auch noch Kanäle abonnieren. Das geht auch, ohne sich ein Google-Konto anzulegen, weil das nämlich auf den nicht sichtbaren, also der ist, man findet ihn schon, wenn man genau guckt, aber es gibt für alle YouTube-Kanäle einen geheimen RSS-Feed, den man abonnieren kann mit Noobpipe, also auch großartig. Das ist wie geschnitten Brot, also eine geniale Technologie durch und durch. Man hat mittlerweile auch die Möglichkeit, Kommentare zu lesen. Es war eigentlich ein bisschen schöner vorher, als man die Kommentare noch nicht gesehen hat, aber manche Leute haben sich das gewünscht. Und man sieht auch alle möglichen extra Sachen, also irgendwelche Likes, Dislikes und was auch immer YouTube halt so ausmacht. Das ist wirklich fast feature-komplett. Livestreams gehen mittlerweile auch, was YouTube angeht. Was noch nicht, glaube ich, geht, sind die Media-CCC-Livestreams. Aber man kann die ja auch über YouTube gucken, also dann muss man einfach einmal umstellen. Und ansonsten, es gibt eigentlich fast nichts mehr, was man da noch wirklich dran verbessern kann. Das ist eine ziemlich, ziemlich geile App.
Vielen Dank. Ja, Newpipe finde ich auch super. Möchte noch jemand?
Könnt ihr noch kurz was?
Ja, bitte.
Hi, also das wird jetzt mehr so eine kleine Vorbereitung für so eine Art Dauerworkshop, denn wir die letzten zwei Male, als wir dieses Camp, damals noch unter anderem Namen, das war ja so das Freifunkcamp, auch schon gemacht haben. Der Dauerworkshop war einfach Glasfaserspleißen. Das war immer sehr beliebt. Da können wir nachher können wir das auch wieder auspacken. Das Gerät ist ja hier im Haus zurzeit. Noch gehört es uns. Also da können wir noch die Leute wild drauf loslassen. Und da kann ich jetzt einfach ganz kurz mal vorher so ein paar Sachen über Glasfaser sagen. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Oder ihr habt es alle schon tausendmal gehört und alle wollen immer, ja, lieber Glasfaser als Kupfer und warum haben wir nicht alle viel mehr Glasfaser? Hier ins Haus ist zum Beispiel Glasfaser. Ich habe hier diesen ganzen Campus verfibert. Übrigens mit der Hilfe von einigen TeilnehmerInnen hier des Camps. Größtenteils waren die zu dem Zeitpunkt noch Schüler dieser Schule hier. Die haben das eben selber gespleist. Ganz kurz nur ein, zwei Sachen, was man zu Glasfaser wissen könnte oder sollte. Im Grunde sind Glasfaserkabel sehr viel günstiger als zum Beispiel Kupferkabel. Als hier zum Beispiel auf dem Campus zur Debatte stand, ja, hier irgendwie der Elektriker meinte, im Leistungsverzeichnis drin haben zu müssen, dass man doch da mal ein Cat7-Kabel unter der Straße verlegt. Worauf ich ihn hinwies, dass er dann ja auch ein bisschen Blitzschutz und sowas machen müsste und ob das nicht sinnvoller wäre, Glasfaserkabel, hat er gleich so, weiß er nicht und so. Also seitdem wird es hier in Eigenregie gemacht. Ich habe damals noch überhaupt keine Ahnung gehabt von Glasfaserleitungen und habe dann mal geschaut, was gibt es denn da? Und dann gab es da so Multimode und Single Mode und was kauft man da jetzt und was für Stecker sind da gut? Da gibt es dann LC, SC, ST, was gibt's noch alles? F, genau. Also es gibt tausend Zeug und dann einfach mal so ein bisschen rumgefragt. Irgendjemand meinte, ja, LC, das willst du eigentlich haben, die sind so schön klein. Wenn du zwei so LC-Stecker hast, die gehen ungefähr auf die Fläche von einem RJ45-Port, jetzt mal so grob gesagt, alle anderen sind irgendwie viel riesiger und nehmen mehr Platz weg und so. Okay, war, würde ich aus heutiger Sicht sagen, vielleicht ein ganz guter Kommentar. LC-Stecker sind wirklich recht angenehm in der Handhabung. Und dann, oh, Multimode, ja, Multimode, das hört sich gut an, das hört sich irgendwie besser an als Single und so, oder? Also, ja, stellt sich raus, ist, also so ein paar Jahre später, war vielleicht nicht so eine tolle Idee, darauf zu hören, was dann halt irgendwie so eine Kreti- und Pleti-Firma hier aus der Gegend, irgend so ein Elektro-Großhändler sagt, was wahrscheinlich besser ist, weil die halt auch sich von Multi haben blenden lassen. Kann sein, es gibt irgendeinen ganz tollen Vorteil von Multimode, den ich persönlich nicht kenne. Aber um das mal kurz zu fassen, Single-Mode-Fasern sind eigentlich die, die die ganzen Provider zum Beispiel auch benutzen, die in diesen teilweise also 40 Kilometer langen Leitungen drin sind zum Beispiel. Das Single Mode hat sich auch in den letzten Jahrzehnten nicht so großartig die Spezifikation dauernd geändert. Das ist bei dem Multimode. Die Multimode-Fasern erkennt man übrigens immer, dass die zum Beispiel OM heißen. OM1, OM2, OM3, OM4. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile OM5 gibt oder so, keine Ahnung. Und die Single Mode immer mit OS eigentlich. Da gibt es dann, ich meine, OS 1 und OS 2. Also hat nichts mit den hier mit Warp und den Schrumpfköpfen von da, die alte Werbung aus den 90ern, damit hat es nichts zu tun mit IBM, sondern das ist halt so eine ist halt so ein Modus und witzigerweise sind die sogar kombinierbar, also also sehr stark vereinfacht. Und der Witz ist, dass man eben diese Fasern, die teilweise dann vor Jahrzehnten irgendwo verlegt wurden, auch heute noch problemlos nutzen kann, wenn man die richtigen Optiken dazu hat und über viele Kilometer. Das Single Mode eben. Bei dem Multimode ist es leider so, dass es da recht viele verschiedene Standards gibt. Je nachdem, wie gut die Qualität dieser Faser ist, kann man dann halt zum Beispiel 500 Meter oder je nachdem, was du auch für eine Optik hast, 550 Meter hat zum Beispiel TP-Link sehr günstige Optiken, die dann, da kann man dann halt so ein Gigabit rüber schicken. Je nachdem, ob man dann OM3 oder was weiß ich hat, gehen da auch irgendwie 10 Gigabit drüber. Du brauchst aber bei Multimode, soweit ich weiß, immer zwei Fasern, eine RX, eine TX sozusagen. Bei Single Mode geht das auch anders, da kann man einfach verschiedene Lichtfarben über ein und dieselbe Faser schicken, einfach also in verschiedenen Frequenzbereichen. Was weiß ich, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau auswendig, aber zum Beispiel irgendwie sowas 1300 irgendwas Nanometer, also RX und, oder ist jetzt wahrscheinlich falsch, aber so grob halt und dann in einer anderen Wellenlänge ein paar hundert Nanometer daneben, dann die TX-Wellenlänge, das sind dann bidirektionale Verbindungen. Ja, und also von daher, Single Mode kann ich ziemlich viel machen. Da kann ich theoretisch auch mehr als zwei Farben, also dann nicht nur RX und TX, sondern dann einfach, wenn ich die entsprechenden Ankopplungen habe, auch 10 verschiedene Farben in Anführungsstriche, das ist ja im Grunde sichtbares Licht, drüber schicken und kann dann über eine einzige Faser auch ganz viele Netzwerkverbindungen, ich rede jetzt nicht irgendwie von VLANs oder so, sondern wirklich mehrfach 10 Gigabit oder was weiß ich, wahrscheinlich auch mehrfach 100 Gigabit oder irgendwie so drüber schicken. Das ist jetzt einfach, das war jetzt wahrscheinlich mehr als die 2, aber egal. Also nur mal ganz kurz, was wir da so haben. Hier würde ich euch, wenn ihr das dann machen wollt, das ist nicht so ein Workshop, wo dann irgendwie 10 Leute alle um einen Tisch drum stehen, sondern im Grunde, ich zeige es einer Person und gerne auch zwei hintereinander und diese Personen, wenn die das ein bisschen können, dürfen die das auch anderen zeigen. Natürlich muss man sehr pflegsam umgehen. Was ganz wichtig ist, Glasfasern können gefährlich sein. Das ist wirklich, solltet ihr wirklich ernst nehmen. Wenn ihr Brillenträger seid, habt ihr zumindest schon mal den Vorteil, dass euch die Faser nicht so ohne weiteres ins Auge springen kann. Also Schutzbrillen sind im Grunde sinnvoll. Ich muss natürlich zugeben, ich habe es auch schon einige Male ohne Schutzbrille gemacht. Mir ist jetzt auch noch nie was Richtung Auge geflogen. Aber nur weil es 100 Mal gut geht, heißt es nicht, dass beim 101. Mal auch noch gut geht. Also das bitte ein bisschen ernst nehmen. Und wenn man so diese Faserenden so mit dem Finger so drauf tippt, das ist ganz, ganz schlecht, weil dann kann das sein, dass man davon ein bisschen in die Haut kriegt und das abbricht. Und das ist dann so, wenn ihr das vielleicht kennt mit so Glaswolle oder Steinwolle oder so ähnlich. Wenn man das mal so anfasst, wenn man das zufällig mal, weiß ich nicht, zu Hause ist irgendeine Wand kaputt und dann kommt das raus und man fasst das an, das juckt einen überall und das geht Tage, also mindestens mal Stunden, wenn nicht Tage, bis das nicht mehr zu fühlen ist an den Fingerkuppen oder wo auch immer man das hinbekommt. Sehr, sehr unangenehm. Also nicht auch nicht aus Interesse mal vorne irgendwie so drauf tupfen und allgemein aufpassen, dass man das nicht irgendwie abkriegt. Da könnt ihr euch nachher bei mir melden. Ich werde das Gerät jetzt dann bald mal holen und dann könnt ihr euch das dann auch irgendwann gegenseitig zeigen und wir werden jetzt halt nicht unbedingt funktionierende große, lange Glasfaserstrecken spleißen, sondern erstmal werden wir alle so einen kleinen Ring aus einer Single-Mode-Fiber spleißen, wo dann die Photonen für immer gefangen sind. Also, naja, solange sie wirklich immer in Totalreflexion da durchfliegen, irgendwann ist natürlich auch mal vorbei. Also, so viel dazu. Ich hoffe, ich habe nicht zu stark überzogen. Dann bis später.
Nee, das war noch im Zeitlimit. Also so ungefähr 15 Sekunden vor Ende des Zeitlimits, aber ich hätte dich dann schon unterbrochen. Möchte noch jemand bitte? Bitteschön, danke.
Ja, ich wollte gerade mal etwas zum Thema Strom sagen. Und zwar für viele von uns wird Strom vielleicht nicht nur noch aus der Steckdose kommen. Für den normalen Bürger ist das aber auch so. Und das ist ein faszinierendes Phänomen, denn eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, an Strom hängt viel, viel mehr, als man jetzt vielleicht so denkt. Irgendwie ein Krankenhaus, wenn da eine OP läuft, da wäre es blöd, wenn der Strom weg ist. Genauso gibt es irgendwie sehr, sehr empfindliche Geräte vielleicht. Irgendwo ein Messgerät, das dann sehr auf die 50 Hertz Netzfrequenz angewiesen ist. So oder so, Strom ist für unsere Welt enorm wichtig. Und wen das Thema näher interessiert, der kann da auch gerne mal das Buch Blackout lesen von Mark Ellsberg. Da gibt es einiges zu dem Thema, was passiert nach einem Stromausfall. Also es ist zum Teil fiktional, ist aber ziemlich gut recherchiert und ein guter Einstieg in das Thema. Und das, was ich näher betrachten wollte, ist tatsächlich die Netzfrequenz, denn irgendwie steht ja auf allen möglichen Geräten so drauf, 50 Hertz. Aber woher kommen die denn? Also die wurden irgendwann mal festgelegt und seitdem versucht man die eben auch zu halten. Das geht recht gut, denn irgendwo hat man halt einen Generator und irgendwo einen Verbraucher. Und das Ganze ist echtzeitbasiert, man hat da jetzt irgendwie keinen Puffer oder sowas zwischendrin. Aber da sich die Generatoren ja drehen, kann da eben noch ein bisschen was abgefedert werden. Das heißt, wenn jetzt irgendwie an einem Netz einfach zu viel Strom verbraucht wird, mehr als generiert wird, dann drehen die entsprechend langsamer, die Netzfrequenz sinkt und man kann das Ganze kompensieren. Und da gibt es auch die Primärregelleistung. Das heißt, das ist dann schon ein bisschen weiter drin im Thema, aber das sind irgendwie, ich glaube, in Deutschland 1600 Megawatt oder sowas, die da vorgehalten werden müssen von den Netzübertragungsbetreibern. Und mit denen kann man das eben ausfedern. Und das ist total interessant. Wenn man da mal selber was gucken möchte, gibt es da die Internetseite netzfrequenz.info dazu. Und dieses komplette Stromthema ist eigentlich süchtig machend. Wenn man sich die Folgen vorstellt, wenn man merkt, was da alles noch dran hängt. Also gerade bei der Netzfrequenz ist es auch namhaft die Netzzeit. Das heißt, vielleicht kennt man das von einer Mikrowelle irgendwie, die hat jetzt keineswegs eine Funkuhr drin, die stellt man einmal ein und dann geht sie halt vielleicht mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, man geht mal vor, mal nach. Das kommt eben dadurch, dass dann auch in der Netzfrequenz durchaus mal Schwankungen drin sind. Also normal ist alles von 48,8 bis 50,2 Hertz und da die Uhr in der Mikrowelle, die richtet sich eben daran, die sieht jeden Peak in der Stromfrequenz und zählt danach ihre Zeit. Also alles faszinierend, eine günstige Lösung für eine Zeitmessung und funktioniert eben nur so lange gut, wie unsere Übertragungsnetzbetreiber das hinkriegen mit ihrem Job. Und das vielleicht nur als kleiner Denkanreiz, wie viel man selber mit Strom macht, was auf einmal nicht mehr funktioniert und wie tief das Thema auch geht. Da hinten sehe ich eine Frage.
Dazu vielleicht noch von dem Mark Ellsberg gibt es, glaube ich, auch ein Projekt, dass man, wenn man irgendwelche Recipes rumliegen hat, die man nicht benötigt oder die gerade aktuell eine Aufgabe suchen, dass man sich an diesem Messnetzwerk dort beteiligt. Das heißt, es ist eine relativ einfache Schaltung, die einfach, sagen wir mal, über ein Trafo rein passiv mit auf dem 230 Volt draufhängt und die Netzfrequenz monitort. Und es geht halt nicht darum, hier jetzt irgendwie auf ein halbes Herz zu messen, sondern es geht wirklich um die millionste Nachkommastellen. Naja, ganz bestimmt nicht, aber halt um die ganzen Precision Time Protocol Stack, der dann läuft auf dem Raspi, der hat ja leider keine Hardware-Uhr leider, dass es Rechtführer jetzt ist. Auf jeden Fall wird dort gemessen, wo die Netzschaltevents sind, auf die Art und Weise. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwo die Umspannwerke hin und her geschaltet werden, weil irgendein Kraftwerk schnell abgeschaltet werden muss, warum auch immer, oder irgendwelche anderen Schaltevents stattfinden, gibt es Netzsprünge. Und man kann also über diese Frequenzsprünge, wenn man ein riesiges Netzwerk hat, auch wie sie sich ausbreiten im Netz, ist ja auch nur Lichtgeschwindigkeit, kann man rausbekommen, was im Netz stattfindet per Reverse Engineering.
Ja, also vielen Dank für diesen Hinweis. Es hieß, dass man mit einem Raspberry Pi sich an einem von Mark Ellsberg gestarteten Projekt tatsächlich selber beteiligen kann und dann die Netzfrequenz messen kann. Das führt dann zu einer flächendeckenden Abdeckung der Frequenzmessung. Ja, und Und dann kann man eben auch sehen, wann, wo, wie Kraftwerke und Umspannstationen geschaltet werden durch die Menge an Daten. Ansonsten würde ich jetzt mal wieder abgeben, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ich konnte da einen kleinen Anschluss geben.
Vielen Dank. Wer den Chatroom gelesen hat, stellt fest, dass wir Talvi doch nicht mehr suchen. Möchte noch jemand vortragen? Oh. Stimmt, das hat er tatsächlich geschrieben. Möchte jemand in der Zwischenzeit noch? Hallo. Willst du einen Vortrag halten?
Ich würde.
Super.
So, hallihallo. Ich wollte euch mal erzählen, dass das Video Operation Center vom Chaos Computer Club eine ziemlich geile Software gebaut hat. Die ganze heißt Voctomix. Mit der läuft dann auch gerade das Streaming, was ihr auch im Internet bewundern könnt, auf streaming.media.ccc.de. Das Ganze habe ich im Hackerspace Toolbox auch zusammengebaut. Die haben ein Ansible, das habe ich kopiert und deren Verweise auf deren Passwörter rausgenommen und versucht, selber umzusetzen und zu verstehen und zusammenzubauen. Das Ganze ist meine Version auch auf GitHub verfügbar, wie das Ganze läuft. Und wer sich für Videostreaming interessiert, wer sich für Voctomix interessiert und wer vielleicht ein bisschen zu schüchtern ist, direkt im IRC aufzuschlagen und irgendwie allen gefühlt 5 Millionen Leuten vom VOG irgendwie eine ganz peinliche Frage zu stellen, der kann sich ruhig auch mal an mich wenden oder heute Abend mit einem Chunk mal zusammensitzen oder so.
Vielen Dank. So, jetzt suchen wir weiterhin nach Vortragenden. Vielen Dank.
Hi. Funktioniert das so? Gut. Eigentlich, ja, ich war derjenige, der sich hier angemeldet hat und dann wieder abgesagt hat, jetzt trotzdem hier steht. Ich wollte etwas über den Caddy-Server erzählen. Das ist ein Server, den ich, also ein Webserver, den ich vor kurzem entdeckt habe. Ich habe jetzt halt nicht mehr wirklich Zeit gehabt, mich da in der Tiefe mit zu beschäftigen, aber was ich weiß, kann ich ja teilen. Der Caddy-Server ist ein Webserver, in dem SSL-Zertifikate mithilfe von Let's Encrypt quasi per Default schon drin sind. Das heißt, man schmeißt den Server auf eine Maschine, lässt ihn laufen und da hat schon alles schön mit HTTPS verschlüsselt, ist sehr angenehm. Dazu damit verbunden sehr einfache Konfigurationsfiles, wo man einfach in wenigen Zeilen sagen kann, meine Domain heißt so, da liegen meine Dateien, ich möchte hier diese CGI-Scripts haben, ich möchte hier was weiß ich was, die Domains, diese Dateipfade auf diese URL-Listen oder wie auch immer man es nennt, das da oben, umschreiben und es ist sehr intuitiv bedienbar, was ich sehr angenehm fand. Gerade als Anfänger, wenn man sich mit so Apache-Konfigurationen oder Nginx oder sowas beschäftigt und erstmal denkt, was ist das jetzt eigentlich und wie muss jetzt was hingeschoben werden, die haben natürlich auch ihren Sinn in ihrer Ausführung, aber es ist gerade als Einsteiger sehr, sehr angenehm. Gerade weil man da wenig falsch machen kann. Genau, deswegen probiert mal den Caddy-Server aus, falls ihr Interesse daran habt. Man kann übrigens auch eigene Zertifikate da reinmachen. Man muss nicht die von Let's Encrypt verwenden. So.
Schön, dass du doch noch gekommen bist. War das jetzt unser letzter Vortrag oder traut sich noch jemand?
Achso, er generiert dich. Ich dachte, die Pseudo-Freiwillige vor. Der Letzte, der gekommen ist, muss.
Einverstanden, ich habe einen Vortrag. Über was soll ich denn einen halten? Ich habe Matrix in meinem Leben noch nie benutzt, um ehrlich zu sein. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, weil die Leute, die mir Matrix bis jetzt verkaufen wollten, argumentiert haben mit, es gibt so viele Chat-Protokolle, also machen wir einen weiteren Chat-Protokoll, um das Problem, dass es zu viele gibt, zu lösen. Das ist so meine Wahrnehmung von Matrix. Will jemand anderes einen Vortrag halten? Ja, ich war die letzten 5 Wochen im Hambacher Forst. Interessiert jemand, was dort abgeht? Ich fange mal so auf einer technischen Schiene an. Ich habe ein paar Leuten versucht beizubringen, wie man E-Mail verschlüsselt. Dann bekommt man so Antworten wie, ich will nicht wissen, was PGP und Enigmail ist. Ich will nur wissen, wie ich eine E-Mail verschlüsselt abschicke. Aber ich glaube, das kennt jeder von Crypto-Partys. Im Moment versucht RWE, den Wald umzubringen, indem sie einfach das Wasser abpumpen, in der Hoffnung, dass der Wald stirbt, weil sie dürfen ja den Wald nicht roten wegen den Bechsteinfledermäusen. Und die dürfen sie ja nicht umbringen, das haben sie den Gericht sogar gefragt, ob sie die töten dürfen. Das Gericht fand nein. Und jetzt war halt die neue Idee, dass sie einfach den Wald austrocknen. Dann stirbt der Wald, daraufhin sterben die Bechsteinfledermäuse und dann hat es keine aussterbensbedrohten Bechsteinfledermäuse in dem Wald. Und ja, und da... Es... Man kann es nachweisen, dass sie es machen. Sie argumentieren teilweise aber auch, dass sie das Wasser brauchen, um ihre Kohlekraftwerke abzukühlen. Und es gibt Verfahren dagegen, es gibt Einsprüche. Jeder, der in der Gegend wohnt, kann einen Einspruch machen. Und da wird jetzt aber wahrscheinlich einfach das stattgegeben, so wie man die Landesregierung kennt. Der Innenminister war früher im Aufsichtsrat von RWE. Und das Innenministerium und RWE scheinen allgemein sehr dicke zu sein, weil alle Oberen irgendwie mal früher bei dieser Firma gearbeitet haben. Die scheinen sich zu kennen, die wechseln ihr Personal regelmäßig aus. Und es wird wahrscheinlich eine Verzögerung geben von den Wasserpumpen Ende dieses Jahr, weil die müssen jeden, der einen Einspruch gegeben hat, müssen sie einen Brief schreiben, mit einer Antwort, ob sie das stattgeben oder nicht, und dürfen erst RWE die Erlaubnis geben, nachdem sie jedem eine Antwort geschrieben haben. Und im Moment haben die mehrere hundert Einsprüche pro Tag. Ich glaube, die Post aus der Region hat schon die Champagnerflaschen kaltgestellt, weil sie davon erfahren haben. Und die Post selber ist dort komplett überlastet, weil das Gericht überlastet ist, weil es so viele Anzeigen gibt. Wegen Hambacher Forst, und deswegen hat die Post teilweise Motorradfahrern darum gebeten, die Briefe auszuteilen, was ich auch noch sehr amüsant finde. Die haben ein paar lokale Motorradclubs angefragt. Und ich habe Vermutungen, aber ich weiß es nicht, ob es stimmt. Aber ich meine, der größte Motorradclub in der Region ist die Hells Angels. Also und also, wenn es nicht mehr interessiert, dann kann gern jemand melden, weil ich kann, glaube ich, über Absurditäten aus der Region stundenlang berichten. Wenn es langweilig wird, sagt es einfach. Und sonst, es gibt dort intern auch amüsante Konflikte, weil die Diskussionen, die teilweise bei den Aktivisten selber herrschen, ist zum Beispiel vegan. Da gibt es die Gruppen, die finden, es ist okay, tierische Produkte aus dem Container. Also es geht um dumpster-types, unveganes Zeug. Wenn jemand containert und etwas Unveganes bringt im Wald, ob das okay ist. Und dann gibt es manche, die finden, das sei nicht okay. Momentan ist so ein halber Konsens, dass sich Leute, die früher beim Drogengeschäft tätig waren, jetzt angefangen haben, die Fleischverteilung zu übernehmen. Und jetzt beim Hambacher Forst, wenn man da Fleisch gehen möchte, dann geht man zum ehemaligen Drogendealer seines Vertrauens, der einen jetzt auch das Fleisch und die Milchprodukte gibt. Und dann gibt es mehrere Gerichtsverfahren, die dadurch, dass die Gerichte überlastet sind, gibt es viele Verfahren gegen Aktivisten, die verjähren, bevor das Gericht überhaupt entscheiden konnte, was da genau, ob die überhaupt schuldig sind. Und dann momentan gibt es die Prozessstrategie, die Gerichtsverfahren dadurch hinauszuzögern, weil wenn sie länger brauchen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie verjähren, größer, indem man Prozesspartys organisiert. Das heißt, da brechen Leute im Gerichtssaal ein und machen eine Technoparty. Mit der Strategie, dass das Gericht nichts über das aktuelle Thema reden kann. Das hat teilweise auch so zu amüsanten Absurditäten geführt. Bei der letzten Prozessparty gab es eine Anzeige mehr wegen Nötigung, weil eine weibliche Person dann plötzlich oben ohne beim Gerichtspult stand. Und sonst, wer Fotos kennt von der Räumung vom Hambacher Forst, da sieht man allgemein sehr viele Frauen, die oben ohne geräumt worden sind. Das hat auch rechtliche Gründe. Es gibt ein Gesetz in NRW, das besagt, eine Frau, die oben ohne ist, das ist nicht genau Wortlaut, darf nicht von einem männlichen Polizisten verhaftet werden. Das hatte dann so zur Folge, dass bei der letzten Großräumung teilweise beim Baumhaus Polizisten halt reingelaufen sind, zwei männliche Polizisten, eine Frau war da und die dann halt ihr T-Shirt ausgezogen hat und die dann halt eine weibliche Polizistin rufen mussten, weil sie die nicht verhaften durften. Ja, das ist so die Absurditäten.
Kann man sich auch beschweren, wenn man nicht dort wohnt und Briefe schreiben, die dann beantwortet werden müssen?
Man kann sich immer dort beschweren, also Einspruch kann man auch so einlegen. Man müsste einfach theoretisch 50 Kilometer von dem Ort entfernt wohnen, damit sie rechtlich darauf zugehen müssen. Aber ich meine, Briefe schreiben kann man ja immer. Ich meine, die Leute beschäftigen, ist nie eine schlechte Idee. Da machen sie nicht Dümmeres. Ja. Dann, momentan hat RWE sich darüber beklagt, dass die Aktivisten Totholz nehmen. Was halt ein Problem, wirklich ein Problem war, ist, dass zum die Baumhäuser bauen, haben sie das Holz genommen, das halt im Wald lag. Und dadurch hatten dann andere Tiere zu wenig Essen, wodurch sie das ganze Biotop gestört haben. Und da hat sich RWE darüber beschwert, dass die Aktivisten den Wald kaputt machen, was sogar stimmt. Und deswegen versucht jetzt RWE zu argumentieren, sie müssen die Leute aus dem Wald räumen, damit sie den Wald schützen können. wegen den Bechsteinfledermäusen haben sie auch mal geplant, die mal umzusiedeln. Weil eine Strategie war, okay, wir dürfen sie nicht töten. Also fangen wir sie einfach alle ein und bringen sie zu einem anderen Wald. Und da das Ironische ist, dieses Naturschutzgesetz, auf das man sich beruft, das spricht nicht nur wegen den Fledermäusen, auch wenn sie bekannt sind, da geht es auch noch um die Frösche in dem Wald. Und um mehrere Vogelarten, die sie jetzt alle einfangen wollen und in einen anderen Wald bringen wollen. Das hat dann auch ein bisschen Spiel zwischen Aktivisten und RWE-Mitarbeiter gegeben. Die RWE-Mitarbeiter bauen Fallen ein, fangen die Fledermäuse ein, die Aktivisten kommen dann in der Nacht vorbei, lassen sie wieder frei. Das Spiel hat man einen Monat durchgezogen und dann ging RWE das Geld aus für den Plan. Und dann gab es noch das nächste Problem. Es hat sich festgestellt, dass die Bechsteinfledermäuse bei ihrem Sexualverhalten außerhalb des Waldes keinen Bock haben, miteinander zu vögeln. Also haben sie jetzt drei Biologen angestellt, die jetzt 8 Stunden am Tag sich überlegen, wieso wollen die Fledermäuse nur in diesem Wald Sex miteinander haben. Und bis jetzt gab es noch keine Lösung. Es gab eine Idee, dass man die mal heimlich filmt beim Sex und denen dann mal bei einem anderen Wald den Porno, den man da gefilmt hat, zeigt und sie vielleicht so simulieren kann, dass sie den Bock bekommen. Aber anscheinend hat das nicht funktioniert. M- manche Aktivisten, die sie davon mitbekommen haben, haben RWE einen Brief geschrieben, ob sie ihm vielleicht Baumhäuser in den Wald bauen sollen. Vielleicht hilft das. Und ja, das ist, glaube ich, so. Vielleicht gibt es irgendwelche Fragen?
Also das Zeitlimit war ja 2:09. Ich fand es unterhaltsam, um dich zu unterbrechen. Aber ich bin froh, dass du noch als letztes hier reingekommen bist. Hier sind zwei neue Leute als letztes reingekommen. Wollen wir dich vielleicht auch noch verpflichtet werden?
Ich habe gehört, es werden noch Leute gesucht, die den Lightning Talk halten. Ich dachte, ich mache das mal spontan.
Ja, das finde ich gut.
Das andere Mikrofon, wenn es geht. Ich habe ja Zeugs im Kino. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Zeit ich habe.
2:09.
Rechnen habe ich jetzt auch keine Lust.
So, das muss ich irgendwie in die Hosentasche tun. So, ja, ich habe ein Hobby seit 1,5 Jahren oder 2. Das sind mechanische Tastaturen. So machen Krach, wenn man drauf drückt. Keine Gummimatte drin. Und ich habe jetzt einfach mal mitgebracht, was ich so mit 2 Händen schleppen konnte. Werbung machen will ich für unser Meetup, das irgendwann im September stattfindet, wahrscheinlich am Sonntag, den 22. September in Zürich. Also Zürich steht recht fest, der 22. September zu 90%. Und da kommen ganze Menge Verrückte, die alle so Tastaturen sammeln oder auch einfach nur Leute, die die Tastaturen ausprobieren wollen. Ich habe jetzt hier eben mal 3 mitgebracht. Die hier sind sogenannte 40%, weil es sind nur 40% der Tasten drauf, die man so an einer großen Tastatur hat. Das hier ist irgendein, ich weiß es nicht so richtig, Pre-Production-Sample. Es ist noch buggy. Und der Hersteller hat dann irgendwie die internationalen Verkäufe komplett aufgehört. Also das findet man nirgends im Internet. Ich habe es geschenkt bekommen. Versuche jetzt gerade rauszufinden, was da für eine Firmware drauf läuft. Das hier ist ein Slant, geschrieben mit Z, weil das ist so Z-förmig. Ist für Leute, die eigentlich so ein ortholineares Keyboard haben, wo alle Tasten so im rechten Winkel angeordnet sind. Nur ich kann da nicht tippen, weil spätestens wenn ich Ctrl XS wie im Emacs zum Speichern tippen will, da muss ich mich dann irgendwie immer verrenken, wenn ich das tippe auf so Kerzengraden. Und irgendjemand hat dann die Idee gehabt, ja, wir tun doch einfach mal diese Verschiebung einheitlich machen und die ganze Tastatur so ein bisschen knicken. Und mit der habe ich irgendwie recht viel Spaß, weil sie sieht sehr schräg aus. Ist es ja auch schräg. Und dann kam dieses Tastenkappenset raus mit einer Schräge drin in die andere Richtung. Und dann passt irgendwie wie die Faust aufs Auge, finde ich. Und hier habe ich noch eine 70% dabei. Die hat, also das hier wäre 60%. Das ist im Prinzip bloß der Alpha-Block mit den Modifiern. Typischerweise kommt ja hier noch der MF2-Block und der Nummernblock und oben die Funktionstasten, die fehlen hier. Und da sind noch 2 Reihen dazugekommen, die so ein bisschen den MF2-Block ersetzen. Das Ganze in einem schönen schweren Alugehäuse und mit linearen Taster. Also da ist keine Änderung im Widerstand, während wenn ich hier drauf drücke, da kommt anfangs stark und irgendwann sinke ich nach unten durch. Das ist taktil. Dann gibt es noch Clicky, wo halt dann wirklich bei jedem Tastendruck irgendwo so ein Schnapper dran ist, der Krach macht. Das ist besonders toll, um Bürokollegen zu nerven. Die hier ist gedämpft, da hört man nicht viel. Und ja, das war es eigentlich auch schon so. Webseite swissmk.ch, da findet man dann auch die Infos zum Treffen. Momentan findet man vor allem den Datumsumfragepoll, den ich aber heute spätestens morgen noch schließen sollte und ein Datum entscheiden. Ja, das wäre es eigentlich auch schon.
Finde ich auch schön, dass du noch gekommen bist. Das sage ich jetzt schon wieder, aber wenn jetzt keiner mehr möchte, dann war das wirklich der Letzte. Das ist richtig, oder? trage diese Diskussion noch einfach in diesem Talk aus.
Ja, in dem Sinne würde ich nochmal auf ein vielleicht sogar freifunkrelevanteres Thema eingehen als Strom und Netzfrequenz. Und zwar eignet es sich auch so, dass ja in Deutschland dann doch irgendwie so ein bisschen Glasfaserausbau zustande kommt. Bloß da gibt es auch noch so eine, ja, eigentlich verrückte Sache. Und zwar wird von den Ausbauenden ganz gerne GPON, also Gigabit passives optisches Netzwerk, verbaut. Das heißt, man hat dann irgendwo ein CO, ein Central Office, da steht ein OLT, ein Optical Line Terminal, das macht dann ganz, ganz viel Glasfaser. Und dann hat man da so eine einzelne Glasfaser, die da rauskommt und die wird dann halt einfach so an der Straßenecke, da wo jetzt auch vielleicht DSL verzweigt wird, wird dann gesplittet und geht dann halt auch wieder an ganz, ganz viele Endkunden. Man denkt sich, ah ja, toll, spare ich Glasfaser. Bloß, wie wir vorhin schon gehört haben, ist Glasfaser ja eigentlich ziemlich spottbillig und die Hauptkosten sind überhaupt erstmal der Ausbau zum Endkunden hin. Das heißt, mit einem aktiven Netz, wo dann irgendwie halt an der Ecke ja, ein Switch stehen muss, hat man deutlich stärkere Zukunftssicherheiten einfach deswegen. Mit diesem Switch kann ich jedem Endkunden auch irgendwann mal 100 Gigabit symmetrisch wohlbemerkt anbieten, während diese passiven Standards deutlich limitiert sind. Also es gibt Gigabit passiv und es gibt mittlerweile sogar schon 10 Gigabit passiv. Das ist dann allerdings keineswegs symmetrisch. Also dann habe ich vielleicht ein Gigabit down, aber irgendwie nur so 100 oder 200 Mbit up. Und den Uplink teile ich mir auch mit allen anderen, genauso wie den Downlink. Also es ist wieder so ein bisschen diese Kabelthematik. Das heißt, wenn ich jetzt über Kabel mein Internet beziehe, dann ist es vielleicht an einem Straßenverteiler tolle Glasfaser, aber ich teile mir halt das Kabel, das in mein Haus geht, mit meiner ganzen Straße und dann ist halt meistens so um 20 oder 21 Uhr das Internet einfach scheiße. Und das ist so eine Thematik, die ist auch nochmal interessant, wenn man sich damit etwas beschäftigen möchte. Auch wie das dann letztendlich aufgebaut wird, sicherlich irgendwie, wenn man am Arsch der Welt wohnt, ist es fraglich, ob ich dann für zwei Leute noch einen Switch an der Straßenecke hinstelle, aber in einer Großstadt macht das eigentlich auf jeden Fall Sinn, aktive Netzwerke aufzubauen. Klar, ich habe diese aktive Technik, die dann auch versagen kann, aber ich kann eben den Endkunden deutlich besser versorgen und habe zum Endkunden hin eine einzelne Leitung, die nicht mit anderen gestört oder mit benutzt werden muss. In dem Sinne, ja, okay. Ja, Frage?
Wird da wirklich über eine einzelne Faser nachher mehrere Kunden angebunden und die Faser als solche aufgesplittet? Oder kann ich mir einfach nicht vorstellen?
Genau, also bei diesem Gigabit-passiven optischen Netzwerk ist es so, ich habe tatsächlich eine SFP-NIC irgendwo im Central Office und die geht dann auf eine Faser raus, also noch nicht mal auf zwei, noch nicht mal irgendwie Downstream, Upstream getrennt. Das ist dann alles über Wavelength Division Multiplexing, also WDM, und der Uplink über Time Division Multiplexing gesteuert. Das heißt, ich teile diese Faser einfach an Splittern, die haben dann ein bisschen Dämpfung, aber damit muss ich halt rechnen, deswegen komme ich da auch irgendwie nur so 20 Kilometer weit, während ich ja mit dem aktiven Link locker 40, um auch 100 schaffe. Und durch diese Multiplexing-Verfahren habe ich eben wieder genau die Nachteile, die ich ja eigentlich weghaben möchte, wenn ich von einem Kabelhintergrund komme oder wenn ich sowieso gerade was ausbaue, dann muss ich da keine Nachteile reinlegen.
Heißt das, jeder Kunde kriegt, wenn er auf die richtige Wellenlänge geht, die Daten auch von den anderen Kunden mit?
An dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich mich in die Sicherheitsthematik des Ganzen noch nicht eingelesen habe. Dass allerdings die... Ah, da hinten ist sie, ein Fachverständiger.
Das GPON funktioniert ähnlich wie beim Eurodoxis. Das heißt, da gibt es eine MAC und mit der MAC findet dann die Verschlüsselung statt und dementsprechend ist auch der ganze Fu um die Keys, die da entsprechend in den Modems dann drin hängen, gegeben. Das ist also entweder im ONU mit drin oder halt inzwischen bei den modernen Routern eben auf dem Mainboard schon mit integriert. Was der große Vorteil ist bei dem GPON ist, auch wenn man jetzt sagt, ja, das ist ja quasi nur DOCSIS, nur jetzt halt statt auf Koaxkabel auf Glasfaser, also abgesehen von der höheren Bandbreite, ist es enorm energieeffizient. Wenn ihr euch einfach anguckt, im Vergleich, also ist auch ein Argumentationspunkt, wo ich sage, wird häufig übersehen, Glasfaser ist das energieeffizienteste Übertragungsverfahren, was wir haben können, auch für die Broadband-Kunden, für die Endkunden, weil einfach die Modems, ein DSL-Modem verbraucht für diesen Modem-Part mindestens doppelt so viel Strom für das VDSL, für die Datenpumpe. Und am schlimmsten wird es beim Eurodoxis, wo ich also problemlos 15 Watt drin versenke, einfach Dauerlast nur dafür, dass da irgendwie so ein Modem mit einer fürchterlichen, gegen eine fürchterliche Dämpfung ankämpfen muss.
Genau, also tatsächlich nochmal ein bisschen technischer, endkundentechnikmäßig. Bei dem Gigabit-passiven optischen Netzwerk habe ich auch wieder die Modem-Thematik. Also ich brauche eben von meinem Provider zu Hause eine Box, die dann mir die ganzen WDM- und TDM-Verfahren machen kann. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, oh, da ist ja eine Glasfaser, besorge ich mir einen SFP-Transceiver für und mache den in meine eigene Hardware. Also ich habe immer wieder diese Modem-Thematik, auch ein Gerät, das ich häufig dann eben nicht selber einsehen und oder steuern kann und kriege dann wieder über Kupfer meinen Internetanschluss. Ja, also ich brauche ein CPE und das ist für viele sicherlich ein Nachteil hier. Genau, also bei aktiven Fasern kann ich mich natürlich an meinen Provider wenden und wenn ich Glück habe, kriege ich auch gesagt, was für ein Verfahren der verwendet und kann das im Zweifel direkt an meinen Router über Glasfaser führen und habe dann eben keine Problematik davor mehr, aber das lässt PON nicht zu. Gut, gerade eben wurde noch aufgeworfen, die Thematik mit den Pseudo-Freiwilligen. Also im Publikum hier ist gerade irgendwie nicht so die Motivation da, über Themen zu sprechen. Das heißt, wenn jemand noch weiß, wer jetzt als letztes da reingekommen ist, abgesehen von demjenigen, der aktiv Kopf geschüttelt hat, dann bräuchten wir wieder einen Pseudo-Freiwilligen, der nach mir die Lücke schließt, sonst wäre das hier zuerst vorbei. Ja, doch! Er mag doch. Ja, bitteschön. Pseudo-freiwillig.
So, also ich bin leider arbeitstechnisch oder wie man es nehmen will, in eine Welt reingeraten. Ich habe früher auch viel mit Linux gearbeitet. In der Infrastruktur bin jetzt bei den Microsoft-Produkten gelandet und ich dachte, vielleicht kann man da mal einen kleinen Ausschnitt euch zeigen. Bitte schmeißt keine Steine. Auf jeden Fall hat Microsoft in der Entwicklung irgendwann mal gesagt, so, okay, wir haben jetzt zu viele Produkte auf dem Markt und wir wollen die alle miteinander irgendwie vereinen und haben halt diese Unified-Plattform gemacht. War ich auch. haben dann sich gesagt, so, ja, ich fand es dann irgendwie interessant, diese Idee, und habe mich dann auch mit damit befasst und es gibt so ein Produkt, das nennt sich Power Apps, also nach der PowerShell kommt dann die Power App jetzt. Und ich fand es recht interessant zu sehen, es ist so eine Art Baukastenset für Apps, wo man Daten miteinander verknüpfen kann, also Business-Daten. Und es ist eigentlich gedacht für Nicht-Entwickler, man braucht dann doch irgendwie doch ein bisschen Entwicklungs-Know-how und ist aber trotzdem ganz interessant, weil man sehr schnell ein sehr gutes Ergebnis erzielen kann. Also man kann auf Business-Anfragen innerhalb von 2-3 Tagen eine hübsche, sehr stabile App entwerfen, wie man das benennen möchte. Und was mich dann ganz krass beeindruckt hat an sich, so in meiner täglichen Arbeit, war dieses Microsoft Flow, wo dann verschiedene Produkte miteinander verbindet und wo man dann quasi auch auf REST-APIs oder auf andere Schnittstellen zugreifen kann. Da gibt es sacke viel Schnittstellen, alles ist irgendwie Premium 1 und dann Premium 2 und dann wollen sie immer mehr Geld dafür haben. Aber es ist an sich ziemlich cool, also fand ich dann so zu sehen, dass man mit wenig Code oder mit, ja, sowas gestalten kann. Genau, wollte ich mal so einen ganz kleinen Einblick von der anderen Seite geben. Fragen?
Auch dir vielen Dank. So, jetzt geht die Suche wieder los. Willst du nochmal?
Ja, also, wer von euch kennt die Sangala-Firma Rechenzentrum AG? Wahrscheinlich niemand. Hier mache ich einen kleinen Vortrag über diese Firma. Die wurde vom Kanton St. Gallen gegründet, um Informatik für den Kanton zu machen. Die betreibt momentan die Server von der Kantonspolizei, von dem E-Counting-System für den Kanton St. Gallen und für die Steuererklärung. Daraufhin haben sich dann noch andere Kantone da angeschlossen und im Moment betreibt diese Firma die Informatik von 5 Kantonen, also Kantonspolizei, E-Counting und also komplett nicht kritische Infrastruktur halt. Wenn eine Gemeinde Stimmen auszählt, muss die Gemeinde das ja weiterschicken. Und das läuft über die Server von dieser Firma. Und die Firma benutzt Linux für ihre Server, die seit 2000 nicht mehr geupdatet worden sind. Auf meine Anfrage, wieso und ob sie die nicht mal updaten wollen, kam die Antwort, sie tun ihre Server nur dann updaten, wenn es nötig ist. und sie haben, ja, nochmals. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich es schon vor einem halben Jahr nicht mehr angeschaut habe, das Ganze. Und, aber zumindest sind sie der Meinung, dass es seit 2000 nicht mehr nötig war, das System zu updaten. Dann die Software, auf die das E-Counting funktioniert, hat die Firma den Quellcode selber nicht. Sie hat es nur im Auftrag der Kantone gemacht. Aber sie hat nicht die gesamte Software, sondern sie hat es einer deutschen Firma, die sie nicht sagen wollen, welche das war, im Auftrag gegeben, die jetzt das E-Counting programmiert hat. Und sie verwalten sozusagen nur die Server und haben nur das GUI für die Gemeinden programmiert. Weil das Problem, als die deutsche Firma hätte eigentlich auch das GUI machen sollen, hat sich aber geweigert, für so alte Betriebssysteme, die bei den Gemeinden benutzt werden, Software zu entwickeln. Weil die Gemeinden möchten, dass sie die Resultate der Abstimmungen auf einem Windows XP-PC eintippen können. Und da fand die Firma, die diese Software programmiert hat für Windows XP, das supporten sie nicht mehr. Und deswegen hat dann halt die Rechenzentrum halt die Software in Deutschland eingekauft und Informatiker angestellt, um da noch Code dazu zu schlagen. Also das hört sich bis jetzt komplett seriös an. Das wird wahrscheinlich nicht schief gehen. Was ich von einem Mitarbeiter so ein bisschen inoffiziell noch erfahren habe, ist, dass bei dem Server, wo das E-Counting draufsteht und auch bei dem Server von der Kantonspolizei, ein Postage draufsteht, liebe Putzfrau, bitte nicht den Strom ausschalten und den Server ausstecken. Das ist so ungefähr die Zusammenfassung von der Recherche. Da das war eigentlich, hat da jemand Fragen? Also ich weiß nicht alles, ich arbeite dort nicht, aber ich weiß es nicht auswendig, aber da die Webseite vom Kanton St. Gallen draufsteht, weiß ich die Domain, wo die gleiche IP-Adresse hat, sg.ch. Und die Webseite ist beim gleichen Server und die benutzen die gleiche IP-Adresse auch fürs E-Counting. Zur Authentifizierung der Gemeinden noch etwas, weil ich gefragt habe, wie sie erkennen wollen, ob da wirklich die Gemeinde das war. Die Gemeinden werden auch über die IP-Adresse authentifiziert. Die müssen sich bei ihrem Provider eine statische IP-Adresse klicken lassen und Das wird dann als Authentifizierung akzeptiert. Ja. Die Kantone, die da beteiligt sind, Kanton Zürich, Kanton Schwyz, Kanton St. Gallen, Kanton Thurgau und Kanton Zug.
Wenn ich dir das Mikro jetzt nicht abgenommen hätte, dann hättest du bestimmt auch rund 5 Sekunden noch weiter geredet. Finde ich super. Du bist gerade aufgestanden, möchtest du was sagen? Heißt ja.
Ich halte es nur ganz kurz, weil ich lustig fand. Ich habe einen 3D-Drucker, ich habe einen Prusa-Printer. Das ist der gleiche, der im Gartenbauhaus auch steht und... Der nette Herr hat seine Plattform wieder gelauncht und ein bisschen Konkurrenz auch für Thingiverse, also wo Modelle sozusagen hochgeladen werden könnte. Und eins eben der Feature ist es auch, um das Ganze ein bisschen benutzerfreundlicher zu machen, kann man auch seinen fertigen G-Code auch hochladen, anstatt einer STL-Datei. Also man kann seinen fertig maschinenübersetzten Code dort hochladen, aber das, um es manchen Nutzern einfacher zu machen, es gibt sogar manche Modelle, die eben nur als G-Code verfügbar sind, damit der Modell nicht direkt geklaut werden kann, aber was sich manche vielleicht schon denken können, in so einem G-Code kann man schöne Befehle verstecken und da kann man auch Schabernack stellen. Ein paar filtern sie raus, also so ein M500, wo man dann eben das ganze System flashen kann. Aber da kann man halt auch Spaß damit treiben, also dass man zum Beispiel die Speed höher oder runter stellt, ein bisschen ein paar Overrides versucht zu überschreiben. Manche Sachen filtern sie raus, aber bei so Sachen, wenn man so Plattform aufmacht und direkt den fertigen G-Code da hochladen, muss man halt auf so Sicherheitslücken achten, falls welche mal 3D drucken, lieber die Sachen selber umändern, weil mit G-Code kann man Spaß haben und vor allem auf fremden Maschinen. Genau, mittlerweile haben sie es auch gemacht, also das ist eine Kombination, dass du halt die Einstellung, die Settings, also als 3MF, glaube ich, heißt es, dass du sagen, du kriegst das STL-Datei und schon so fertige Einstellungen, die empfehlen und die kannst du natürlich dann selbst prüfen und dann damit slicen. Genau. Generell, falls irgendjemand irgendwie ein bisschen was über den 3D-Druck noch wissen will, über den Drucker, ich kann dann vielleicht noch ein bisschen quatschen, helfen, je nachdem. Genau. Nur ganz kurz.
Auch dir vielen Dank. Tja, wieder die Suche.
Ich mache heute ein bisschen Werbung. Ja, das Event ist ja von einigen Organisationen, sage ich mal, organisiert worden. Unter anderem auch die Toolbox Bodensee, die ich euch jetzt kurz vorstellen will, wer sie nicht kennt. Wer war schon mal da? Wer ist Mitglied? So, alles klar. Für die, die noch nicht da waren und die nicht Mitglied sind, ein bisschen Info drüber. Wir sind ein gemeinnütziger Hacker- und Makerspace in Markdorf. Wir haben so circa 100 Mitglieder und ein paar Mäuse, die da rumrennen. Wir sind dabei, sie zu fangen. Mal gucken, es läuft. 4 haben wir, glaube ich, mittlerweile. Ist aber eigentlich unwichtig, weil unser Hauptfokus liegt auf Basteln und Dinge tun. Wir haben eine Elektrowerkstatt, wir haben eine Holzwerkstatt, eine Grobwerkstatt, eine Metallwerkstatt ist in Planung. Wir haben eine super Lounge mit bequemen Sofas und einem Bällebad, das eigentlich nicht uns gehört, sondern der Seebase. Also wer im Bällebad spielen will, kann gerne vorbeikommen, das steht da offen zur Verfügung. Kuscheltiere freuen sich da bestimmt auch drüber. Genau, wir haben einen Besprechungsraum, in dem öfter mal Events stattfinden, Spieleentwickler treffen, kann euch der C haben ja drüber erzählen. Das findet einmal monatlich statt. Genau, Game Jams, whatever. Wir hatten kürzlich ein Synthesizer-Meetup, auch von CH organisiert. Genau. Was haben wir noch? Wir haben furchtbare Lager, die sehr voll sind und mal sortiert werden müssten. Also wer da Bock hat, kann gerne kommen und Widerstände sortieren. Ich habe es aufgegeben. Jo, danke.
Möchtest du was dazu sagen? Auch dir danke.
Du musst jetzt besonders mitleiden, damit ich wieder jemand erlöse.
Ach so. Gib mal. Ja! Vielen Dank.
Ja, super. Ja, ich komme von der anderen Seeseite, nämlich aus Konstanz. Und wir freuen uns natürlich total, hier zu sein. Es ist eine total coole Location. Danke an die ganze Orga, danke an jeden, der mitgeholfen und geengelt hat. Und wir kommen natürlich auch von einem Hacker- und Makerspace. Bei uns heißt der Hacknology. Wir waren ursprünglich mal nur der, sagen wir mal, softwareaffine Teil. Und sind dann noch umgeschwenkt. Wir sind umgezogen halt aus einer echten Garage in ein Technologiezentrum, weil sich das cool anhört, und sitzen da jetzt im Keller zusammen mit der Innovationswerkstatt, und die haben alles halt, mit dem man Holz bearbeiten kann, CNC, diverse 3D-Drucker. Wir haben die natürlich auch noch, aber irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal halt, die Welten sind da einfach gut gematcht halt, sind alles coole Leute halt. Also das heißt, auch in Konstanz hat man die Chance halt, zu sowas hinzukommen. Und wir haben auch ein total gutes Verhältnis hier rüber. Deswegen freuen wir uns auch, hier zu sein und den einen oder anderen Vortrag hier halten zu können. Vielen Dank.
So langsam fallen mir keine Sätze mehr ein, aber wir suchen halt immer noch nach Vortragenden. Oder schon wieder. Funktioniert auch schon wieder.
Also eigentlich wollte ich nur das Mikrofon auch mal halten. Wo wir eben schon beim relativ klimabedingten Thema waren, wollte ich nochmal darauf hinweisen, in den nächsten 18 Monaten werden verschiedene Treffen von verschiedenen Persönlichkeiten stattfinden, die über die weiteren Klimaschutzmaßnahmen auf unserem Planeten sprechen. Und es ist einfach wichtig, dass möglichst viele Leute auf die Straße gehen, dass auch aus kritischen Systemen die Leute auf die Straße gehen, dass es nicht mehr nur Schüler sind, sondern auch Erwachsene, dass Systeme zusammenbrechen und Politiker einfach anfangen zu handeln. Sonst passiert hier nichts, und es war schon in den 70ern klar, die Erde wird langsam aber sicher immer wärmer, natürlich bedingt, aber der menschliche Klimawandel ist natürlich auch ein Faktor. Das war es eigentlich schon. Danke.
Okay. Möchte noch jemand das Mikrofon mal halten? Willst du nochmal?
Ja, genau. Zweimal ist ja jetzt Tradition geworden. Also, wir hatten es vorher von Hackerspacen. Hier sogar auf diesem Gelände gibt es auch einen ganz coolen Hackerspace, die Seebase. Wir sind auch im Keller, wie die Hacknology, allerdings von dieser Waldorfschule hier. Genau, wir haben nicht ganz so viel Platz wie die Toolbox, deswegen haben wir zum Beispiel unser Bällebad in die Toolbox gestellt, wo ihr auch vorbeikommen könnt. Aber auch wir haben einen wunderschönen Keller mit echt kreativ bemalten Wänden. Wir haben Prusa 3D-Drucker. Wir sind in der Lage, mit der Toolbox zusammen irgendwie so ein Event hier zu schmeißen, und falls ihr auch irgendwie Lust habt, im Keller irgendwie vorm Laptop irgendwelche Sachen zu programmieren oder sonst was, wir treffen uns öfters mal am Samstag, wenn da nicht irgendwie gerade irgendein Chaos-Event kommt. Also jetzt ist als nächstes das Camp, von daher diesen Monat ist da nicht mehr so viel los, aber dann nach der Sommerpause geht es weiter. Es gibt auch ein wenig Kontakt hier zur Schule. Viele von uns sind ehemalige Schüler hier, oder manche sind sogar noch wirklich Schüler an der Schule und kommen dann auch mal in der Mittagspause oder so weiter vorbei. Von daher, von jung bis alt ist da alles möglich, und man kann auch einfach mal Sachen hacken, auch wenn man mal Pause hat oder sonst wie. Das Bällebad ist nach wie vor von der Seewest, genau.
Darf ich jetzt noch jemandem das Mikrofon in die Hand drücken?
Oder will jemand anderes? Wenn ich schon ein bisschen am Absurditäten, am Ablästern bin, die Schweiz hatte vor kurzem, die arbeitet daran schon seit ca. 20 Jahren, die Idee, man könnte E-Voting einführen und versucht das seit 20 Jahren. Und momentan hatten sie letztens zwei Systeme im Wettbewerb, das eine vom Kanton Genf und das andere von der Post. Und bei Kanton Genf, das teilweise Open Source war, ging relativ schnell vom Fenster über DNS-Spoofing, weil sie das E-Voting-System nicht über DNS-Spoofing absichern konnten. Daraufhin meinte dann der Kanton, gut, dann tun sie es halt weiterentwickeln. Und der Bund hatte die Vorgabe, sie müssen einen Wettbewerb machen, woraufhin dann der Kanton meinte, sie haben sich es anders überlegt und wollen das System doch nicht weiterentwickeln. Also ein Wettbewerb, so ein Penetrationstest, wo alle mitmachen dürfen, hat dann der Kanton gefunden, das wollen sie nicht und gefunden, dann machen sie lieber kein E-Voting. Das von der Post, das von den Informatikern der Postfinanz eigentlich entwickelt werden sollten, die haben es weitergeleitet an einem Startup in Spanien, Cycle. Cycle ist ein Startup, das momentan sich zum größten Teil über amerikanische Großbanken finanziert, weil die suchen ja nach Investoren und die betreiben E-Voting für mehrere Staaten, vor allem in Afrika und halt in der Schweiz und in Teilen von Nordamerika. Und die sollten jetzt E-Voting machen und das hatte halt auch so ein bisschen zum Fails geführt, da gab es auch einen Penetrationstest, wo die Post gefunden hat, das wird niemand hacken, das ist das sicherste System. Und eine Hackerin aus Kanada ihnen dann bewiesen hat, dass es Sicherheitslücken hat, die aber gewartet hat und die erst eine Stunde veröffentlicht hat, nachdem der Wettbewerb abgeschlossen war und man kein Preisgeld mehr gewinnen konnte. Und eine Stunde später hat sie dann alle Sicherheitslücken, die sie gefunden hat, mal im Internet veröffentlicht. Und der Quellcode während dem Penetrationstest wollte die Post nicht öffentlich legen, sondern da mussten die Hacker, die da mitmachen, einen Vertrag unterschreiben, dass sie den Quellcode niemandem zeigen. Diesen Vertrag haben, ich bin mir nicht sicher, die Zahl könnte auch falsch sein, aber ich glaube 10.000 Menschen haben dann mitgemacht bei diesem Wettbewerb. Und ein Tag nach dem Test wurde auf GitHub von einem User, der sich Fick die Post nennt, der Quellcode veröffentlicht. Die Post hat auch eine Anzeige gegen den Menschen gemacht und hat ihn international suchen lassen. Anscheinend hat der Mensch Tor benutzt, als er es auf GitHub verwendet hat. Es scheint jemand zu sein, der weiß, was er macht. Und daraufhin hat dann die Post plötzlich, die Rechtsabteilung hat versucht, den Menschen zu fassen und die Marketingabteilung hat dann öffentlich gesagt, sie haben sie eigentlich veröffentlicht, weil wenn so viele Leute das sehen können, dann ist das ja de facto veröffentlicht. Und dann hat man schön sehen können, wie die Rechtsabteilung und die Marketingabteilung sich gestritten haben und dann hat die Post die Anzeige spontan zurückgezogen und entschieden, dass sie das E-Voting-System mal abblasen. Und jetzt ist die aktuelle Situation in der Schweiz, Kanton Genf hat es ganz weg und die Post meint, sie wartet noch bis Ende dieses Jahr und dann hat sie es weiterentwickelt und sie meint, dass sie es bis Ende dieses Jahres 100%ig sicher hat und sich niemand mehr reinhacken kann. Das ist so die aktuelle Situation. Es gibt auch eine Volksinitiative, dass es bald eine Abstimmung darüber gibt, ob wir E-Voting wirklich wollen oder nicht.
Zum dritten Mal danke. Wenn es anscheinend erlaubt ist.
Ja, hallo schon wieder. Der ein oder andere beschäftigt sich vielleicht mit Linux-Computern und Server-Automatisierung und so weiter. Und da einfach nur der Hinweis, falls ihr interessiert seid an Ansible-Rollen und vielleicht mal einen Blick drauf werfen wollt, an was für Rollen ich so in der letzten Zeit viel arbeite und da vielleicht Sachen irgendwie mal schreiben sollt, wie schlecht ich das doch mache oder irgendwie euch inspirieren wollt, dann wäre die Organisation Chaos Bodensee auf GitHub ein guter Anschlagpunkt. Ich habe versucht, irgendwie mal ein bisschen mehr offen irgendwie die Ansible-Rollen zu gestalten, dass vielleicht auch jeder, der am Bodensee oder am Großraum Europa oder sonst wie wohnt, sich da angesprochen fühlen könnte und vielleicht auch sein Wissen und Ahnung teilen kann, wenn er Lust hat. Chaos Bodensee selber ist so der Versuch, die Hackerspaces hier am Bodensee zusammenzuschließen, also die Seebase, die Toolbox, Technology, aber auch aus Schaffhausen, Odenvilosens, der V-Space One aus Villingen-Schwenningen und auch aus St. Gallen, der Ruhm 42. Da versuchen wir uns auch zusammen immer mehr zu vernetzen. Wir sind zwar alle am Bodensee, aber irgendwie mit der Fähre braucht man dann halt doch einmal quer rüber, irgendwie eine ganz lange Zeit und man ist doch nicht so oft in Kontakt, sondern sieht sich dann doch nur irgendwie auf wenigen Veranstaltungen im Jahr. Deswegen der Versuch, sich mehr zu vernetzen und vielleicht auch Wissen und eben Ansible-Rollen zu teilen. Genau.
Laut Fahrplan haben wir auch noch 7 Minuten, also... Warum hat das jetzt geholfen?
Ich dachte, ich mach das einfach super kurz und knapp. Ich baue gerade einiges aus im Bereich Hacking von Industriesteueranlagen. Und ich kenne niemanden aus diesem Gebiet oder in diesem Rahmen von Deutschland, der sich damit auskennt oder irgendwas selber in diesem Rahmen macht. Also, wenn irgendjemand sowas macht auf diesem Gebiet, Hacking von ICS und SCADA und alles, was es sonst gibt, komm einfach später auf mich zu, wenn wir Chance haben und wir können vielleicht zusammen was Größeres aufbauen.
Okay, dann hätten wir laut Fahrplan noch 6 Minuten. Noch ein 30-sekündiger Beitrag oder auch 5,5-minütiger Beitrag vielleicht.
Es sind immer noch Leute im Raum, die noch nichts gesagt haben.
Vielleicht muss da probieren, das Mikro in die Hand. Ich kann ja auch einfach das Mikro bringen.
Ganz witzig, wird wirklich über Flauschen sprechen.
Ja?
Okay. nein, das geht auch ohne. Ich will ja nur darüber sprechen und es nicht tun. Ihr seid vielleicht genau wie ich in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass Flauschen etwas ist, was man meistens mit Menschen tut, irgendwie bevor man mit ihnen in eine Beziehung kommt oder so. Ich habe tatsächlich erst im Chaos-Umfeld gelernt, dass Flauschen auch was total Platonisches sein kann und dass man das eigentlich auch sehr genießen kann mit verschiedenen Menschen. Ich habe das Gefühl, die meisten Leute sind unter Flausch, weil ich habe gemerkt, wie sehr das helfen kann, einfach auch einfach mal Stress abzubauen. Das muss nichts mit Beziehungen zu tun haben und das funktioniert auch unter Männern. Unter Frauen findet man das noch viel öfters. Also Männer, getraut euch auch mal euren besten Kumpel zu fragen, ob er mit euch flauscht, wenn ihr Lust darauf habt. es ist nicht so schlimm und er wird euch auch nicht gleich irgendwie für einen Interessenten halten oder so. Versucht's einfach mal. Das macht Spaß und tut gut. Also flausch mehr. Ich habe wirklich nichts zu sagen.
Damit wir jetzt alle Zeit haben, ein wenig zu flauschen, würde ich die große Versammlung hier auch mal beenden. Es freut mich, dass sich doch noch so viele Freiwillige und weniger Freiwillige gefunden haben. Jedenfalls vielen Dank für eure Spontanität und danke an alle Redner.